Welcome to the BattleTech Podcast.
Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute haben wir den zweiten Teil in der Geschichte des Hauses Kurita. Und wer kann sich da natürlich besser auskennen als meine drei Mithosts? Einmal der Onai. Hallo Onai.
Konnichiwa minasan.
Einmal der Olli. Hallo Olli.
Guten Abend.
Und natürlich der Hoshi. Hallo Hoshi.
Konnichiwa.
Und bevor wir anfangen, haben wir irgendein Thema noch vor dem Thema? Gibt's was Neues zum Plüsch-Irby? Kannst du ihn schon kuscheln?
Nee, noch nicht. Also die letzte Nachricht war, dass es genau zwei Container sind, die China jetzt verlassen haben und auf dem Weg sind.
Jetzt erst? Ich dachte, die wären schon längst unterwegs.
Ja, das ist irgendwie, ja. Was soll man dazu sagen? Ne? Es sind immer die letzten zwei Container, die gerade unterwegs sind. Aber es scheint jetzt wohl, also ich drücke mich mal höflich aus, wir gucken mal, wann es jetzt effektiv passiert. Das ist, wenn die jetzt unterwegs sind, dann wird das an die Distribution Hubs geliefert und dann findet die Verteilung statt. Mal gucken. Also bis zum Real-Life-Chapter-Treffen habe ich ihn vielleicht und dann bringe ich ihn selbstverständlich auch mit.
Ja, bin gespannt. Ich hatte ja gehofft, zum Real-Life-Chapter-Treffen meine Level-Ups mitzubringen. Ich habe so eine vorletztes Jahr habe ich die schon unterstützt bei Kickstarter. Das ist fürs Tabletop, dass du die auf den Tisch stellst mit so Füßchen drauf, kannst du verschiedene Größen zusammen machen. Ich habe da die ganz große Variante genommen. Also die kann man klein oder halt viel machen. Und da haben sie mir jetzt gesagt, ja, sie haben den Shipping für DPD fertig gemacht. DPD hat die Aufkleber liegen lassen, nicht eingescannt, dadurch sind die verfallen. Die Pakete gingen dann wieder zurück. Und da die das alles noch vor dem Brexit gemacht haben, ist jetzt Brexit und sie wissen jetzt alle nicht mehr genau, wie es geht. Und es gibt irgendwelche 9-Zoll- Vereinbarungen und sie haben mir gesagt, ja, habt ihr Pech gehabt, aber wir geben euch das Geld zurück. Und ich bin gerade ein bisschen angepisst.
Ja.
Ja, Brexit halt, ne?
Ja, und ja, ich hatte ja gehofft, dass ich das dann mitbringen kann, dass wir auf einer großen Platte spielen können und unten drunter dann noch Platz haben für die Unterlagen und Getränke, dass wenn die umfallen, dass dann nichts auf den Dings geht. Ja, jetzt bin ich unentschlossen. Es gibt jetzt ein neues Kickstarter von einem anderen Produkt, die auch sowas anbieten mit LED und ganz fancy. Jetzt bin ich weiß ich nicht, ob ich da noch unterstützen soll und mir das anderes Geld geben soll oder ob die es jetzt doch noch schicken. Ich habe keine Ahnung.
Ja, LED macht alles besser, also das würde ich schon machen.
Aber ne, es ist, probier's doch einfach mal Baumarkt. Beim RGB, da kannst du dir ganz LED. Bestimmt auch was machen.
Ja, aber das ist halt das Tolle an diesem, es ist modular, du kannst es ineinander stecken, dann wird das halt immer größer. Das war ja der Vorteil davon. Also natürlich könnte ich mir einfach noch eine große Platte nehmen und auf den Tisch stellen, aber was packst du denn, wo packst du ihn hin, wenn du sie nicht haben willst? Hast du halt eine große Platte und so hast du halt so einen kleinen Karton. So. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich werde berichten, wenn ich mein Geld oder das Ding endlich bekomme.
Genau.
Gibt es sonst was Neues? MWO?
Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Tagen nicht so wirklich gespielt. Also, ich weiß es nicht.
Kann man nicht irgendein Mech gewinnen?
Ständig.
Ja, das ist im Moment ständiger. Also, MWO haut im Moment sehr viele so Events raus, sag ich mal. Im Moment ist glaube ich, das Beach Party Event oder so irgendwie.
Ui. Irgendwie sowas.
Also Clan-Max sind wohl gerade groß drin. Also ich glaube, da hat irgendwas mit. Also es ist Warden Booster Pack kann man kaufen. Da ist ein Dire drin. Timbies kriegt man wohl auch gerade hinterher geschmissen.
Genau, ziemlich viel ist on Sale.
Ja.
Und dieses Beach Party, das ist so ein Loot Bag Event. Also quasi, wo man so eben so Loot Bags sammeln kann, die man dann eintauschen kann, je nachdem, wie viel man gesammelt hat.
Mhm. Deswegen spielen und dann bekommt man noch jede Menge Sachen gratis.
Und wie sehen die Server aus? Immer die gleichen oder spielen wieder einige?
Ich war nicht mit Lootbags, sondern mit Sandsäcken in letzter Zeit beschäftigt, so ein bisschen. Keine Ahnung.
Hotchi ist eh unser Autofahrer im Moment.
Genau, also ich war mit
Sonne beschäftigt. Shameless Self-Publishing machen und erzählen, was du da machst.
Mit was?
Was du beim diesem Autospiel mit großen Bällen machst.
Also bei Rocket League, ja, also wir haben quasi so ein, ich nenne es jetzt mal Amateur-Team, ja, und spielen halt in der deutschen Nitro League mit Division 5 jetzt und ja, wir versuchen da ein bisschen höher zu kommen im Moment mit wenig Erfolg, weil uns ein Team-Member abhanden gekommen ist. Und ja, jetzt versuchen wir da, das halt wieder mit einem neuen Team-Member wieder aufzubauen. Mhm. Aber es ist halt schwierig auf einem hohen Level, weil wenn du halt, es ist wie in jedem anderen Teamsport, ne, wenn du aufeinander eingespielt bist, so wie im Tennis-Doppel oder so, dort sind, also bei Rocket League sind es halt 3 Leute, ja, dann bist du halt ganz gewohnt, was deine anderen machen und musst nicht hinschauen, was der andere tut, ne?
Mhm.
Und wenn dann einer abhanden kommt und du musst einen neuen wieder quasi anlernen, dann nimmt halt dein ganzer Spielfluss etwas ab, weil du halt immer drauf schaust, was der jetzt gerade tut, ne? Und das bremst das halt ein bisschen.
Na, dann drücken wir die Daumen, dass die Einarbeitung schnell vonstatten geht.
Genau, danke, danke.
Okay, dann würde ich sagen, ich habe, ihr seht es jetzt nicht, aber wir haben unsere Kameras an. Ich habe schon das richtige Hintergrundbild, die Faust. Der Gegner vom Hause Kurita. Oder der zweitliebste. Was ist eigentlich der liebste Gegner? Sind die jetzt eher Davion oder Davian? Oder eher Steiner? Was ist da der Lieblingsgegner?
Ist also vom Battletech-Lore her oder von dem, was wir so erlebt haben in unserer Battletech-Geschichte?
Dann fangen wir erstmal in der Geschichte an und danach Lore.
Ich glaube, in der Geschichte, und Hoshi könnte vielleicht noch sagen, glaube ich, ist der Haus Davian die größere Bedrohung und der erbittertere Gegner. Allein im 4. Nachfolgekrieg mit dem Fuchs, ne, Hanse Davion, das ist schon, glaube ich, auf die Steiners, da schaut man so ein bisschen herab, ne? Die nimmt man so mit und das lief ja auch jahrhundertelang ganz gut gegen Haus Steiner und wenn es so weitergegangen mit der Geschwindigkeit, irgendwann wären sie wahrscheinlich dann aufgefressen worden. Ne? Also von daher würde ich sagen, ist der gefürchtete Gegner im Lore Haus Davian und der entspanntere Gegner die Steiners.
Welche Fraktion wäre von wem aufgefressen worden?
Steiner von Kurita, über lange Sicht.
Und warum? Ja.
Das ist so, Haus Steiner überzeugt halt mit einer großen industriellen Macht. Das heißt also, das ist, wenn es irgendeinen militärischen Konflikt gab, dann war immer so, die klassische Steiner-Scout-Lanze, ne? Man nehme 4 Atlanten. Das ist so an sich, funktioniert das, aber es fehlt halt so an diesem Gewitzten, an der militärischen Expertise. Und das ist so etwas, was das Haus Davion halt mitgebracht hatte. Und was sich halt auch in vielen, vielen Geschichten halt auch immer wieder gezeigt hatte. Und auf längere Sicht hätte Haus Steiner verloren, weil einfach nur die Industrie zu haben, ohne zu wissen, wie man sie wirklich zielgerichtet einsetzt, ist halt nicht erfolgsversprechend.
Nein. Ja, also vor allem Steiner hatte halt das, meiner Meinung nach, auch das Problem, dass die, also die hatten ein noch labileres Regierungssystem als Davion, ne? Weil bei Davion vor allem sich dann sobald Hanse Davion an der Macht war, das schon sehr fokussiert hat und der war ja quasi so wie der Gottkaiser, ne? Und Katrina Steiner wurde zwar vom Volk geliebt zu der Zeit, ja, aber nicht unbedingt von allen politischen Mächten, ne?
Ja.
Und deswegen war es auch immer wieder politisch getrieben von, ja, ob wir jetzt da wirklich alle Truppen hinschicken, liebe Katrina, das können wir da nicht sagen und so. Und sie musste da auch sehr vorsichtig agieren teilweise. Und wenn du halt so Tiptoeing machen kannst, musst und nicht fokussiert kämpfen kannst gegen einen Gegner, wäre es halt blöd gewesen. Ne? Und ich sag, der Zusammenschluss mit den Davions ist sicher auch ein Stück weit aus der Furcht getreten gewesen, dass hier quasi die Kuritas relativ stark auf die eingehämmert haben.
Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass Haus Steiner nicht auch seine glorreichen Zeiten hatte während den ganzen Nachfolgekriegen, sonst wären sie ja schon längst eine kleine Provinz am Rande des Drakoniskombinats.
Ja, vor allem, sie hatten ja gewisse Einheiten, die absolut auch herausragend waren, ja.
Genau. Und wie gesagt, auch das Material, ne?
Genau.
Das Material, das sie halt auch haben, ist halt
immens. Und sie hatten die besten Söldner, ne? Also sagen wir nur Kellhounds, ne?
Okay, ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu tief rein.
Ja, genau. Okay.
Ich freue mich schon auf den Podcast über Steiner.
Aber jetzt kommen wir mal zu der spielerischen Perspektive, nach der du gefragt hast, ne? Da ist es eigentlich genau umgekehrt. Also würde ich sagen, bei Davians waren traditionell, also nicht alle natürlich, aber häufig jene Truppen vertreten. und jede Spieler vertreten, die gedacht hatten, der Name reicht aus, Davian, um Furcht und Angst zu sehen. Aber das waren keine guten Spieler, das war mehr der Wunschvater des Gedanken. Ne? Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, gar keine Frage. Ich weiß auch, mit Team Mansai gab es zur Mechforce und später Nice Dice eine verdammt gute Davian-Einheit, ne? Und auch die Second Davian Light Guards. Aber die waren halt wirklich die Ausnahmen eigentlich eher. Viele Davian-Einheiten waren wirklich so, oh, ich will die Helden spielen, wir sind Helden, wir haben den Namen und automatisch sind wir gut. Und bei Steiner waren halt zumindest in unserem Dunstkreis viele deutsche Spieler, die sehr solide gespielt haben, die gut gespielt haben, waren auch einige Söldnereinheiten, so wie die Knights of St. George, aber auch in MWO kennen wir ja einige Steiner-Einheiten, die wirklich es damals auch drauf hatten zu der Hochzeit. Ne? Also wenn wir Stress gesucht haben, dann ging es an die Steiner-Grenze. Wenn wir einen lustigen Abend haben wollten und uns vergnügen, dann ging es halt zu den Davians.
Mhm. Also, liebe Davion-Zuhörer, es tut mir schrecklich leid, aber gerade zu Anfang der Faction-Play-Saison waren die besten Schützen die Turret-Schützen und die Landungsschiffschützen. Ja, das war stimmt. Manchmal ein bisschen, ja, Robbenkloppen.
Ja, kann man nicht anders sagen, das tut mir leid, aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber es ist halt, eine Schwalbe macht keinen Sommer, ne? Mhm. Oder sagen wir mal, ein Rifleman oder was auch immer. Macht kein Hanse Davian.
Ja. Jo, und jetzt zu Haus Kurita. Oh nein, genau. Wo sind wir denn stehen geblieben?
Der Sternenbund. Der Sternenbund ist gegründet worden. Was bringt das für die innere Sphäre? Was bringt das für Haus Kurita? Das heißt, wir haben so im Jahr 2751, so circa, haben wir aufgehört und beginnen dann an der Stelle auch wieder.
Ja, wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass quasi die Kuritas eigentlich als Letzte dem Sternenbund gejoint sind, ne?
Genau. Genau. Und die Zeit war reif, dass sich das alles so ein bisschen entspannt. Und das war auch, ich sag mal so, ein bisschen Durchatmen in der ganzen Geschichte. Nachdem die Kriege gegen die Peripherie ja ziemlich blutig waren und an allen Fronten ja ihren Tribut gezollt haben, war das halt so eine Phase, wo es mal für ein paar Jahre relativ ruhig ging und dann kam es halt zu dem Punkt, wo Simon Cameron in diesem tragischen Unfall halt umgekommen ist. Simon Cameron, damals dann halt erster Lord des Sternbundes und ist im Prinzip dann mit seinem Nachfolger und dann halt ja wieder ein bisschen angeheiztere Stimmung gab. Sein Nachfolger hat nämlich dann erstmal beschlossen, dass das ganze Militär generell viel zu viel ist und hatte eine Order rausgelassen, dass alle Hauslords erstmal abzurüsten haben. Kann man machen. Ich zitiere aus unserer heiligen Bibel, dem Sourcebook Haus Kurita, dass Takiro Kurita es gelesen hat und in schallendes Gelächter verfallen ist. Naja, also das war eine ganz nette Idee, aber das, ja. Also man möchte ja schließlich nicht sein eigenes Militär, was sich gerade erst mühselig aufgebaut hat und Erfolge erzielt hat, möchte man dann ja nicht direkt wieder arbeitslos machen. Und ganz bestimmt erklärt man keinem Kurita-Samurai, dass das jetzt ganz toll war, was er gemacht hat, aber dass er jetzt in Rente gehen kann. So funktioniert das halt nicht.
Naja, man kann schon erklären, aber was danach passiert, ist halt fraglich.
Genau. Es lief im Prinzip darauf hinaus, dass das Ganze halt dann auch in der Peripherie dann halt wieder für Unruhen gesorgt hatte, die dann im Prinzip ja auch, wie wir schon wissen, ich sollte aufhören, im Prinzip zu sagen, darin geendet haben, dass halt so eine schillernde Figur namens Stefan Amaris dann halt aufgetreten ist und sich dann halt im Prinzip da hab ich schon wieder, ja. Schlussendlich im Windschatten der Camerons dann halt herangeschlichen hat, um da halt eine Machtposition einzunehmen.
Ja. Und Richard hatte dann quasi seine eigenen Truppen in die Peripherie geschickt, weil die Lords mit Grund gesagt haben, du hast ja gesagt, wir sollen abrüsten, also musst jetzt deine Truppen natürlich in die Peripherie schicken.
Ja.
Womit nur keiner gerechnet hat, also die wollten natürlich damit Richard schwächen, ja, womit keiner, glaube ich, gerechnet hätte, war eben mit dem lieben Herrn Amaris, ja.
Mhm.
Der dann halt seinen Coup gestartet hat, ne? Und im Prinzip die ganze Familie Cameron mal kurz ausgelöscht hat, ne?
Ja, das war der Coup.
Genau. Die Dera war natürlich von seinen Truppen entblößt, ne, weil die haben sie ja weggeschickt.
Glücklicherweise waren natürlich die Truppen der Rimworld Republic, die von Amaris geführt werden, da, die selbstverständlich da irgendwelche Revolten niederschlagen konnten.
Genau, und der hat sich dann quasi zum großen Befreier Deras hochgeschwungen und sich selbst quasi zum Kaiser gekrönt, so quasi. Aber das ist jetzt sehr viel Star-League-Zeugs, also das haben wir eh quasi in der großen Geschichte von Battletech stark behandelt. Also deswegen springen wir da jetzt ein bisschen rüber, also wenn wir da jetzt nicht so genau sind, wir mögen uns verzeihen.
Gucken wir aus der einzig richtigen Kurita-Perspektive auf diese Situation. Erstens mal natürlich die Frage, Takeru Kurita, warum hat er sowas nicht erahnt? Es ist ähnlich wie die vor kurzem stattgefundene Flutwasserkatastrophe. Man hat schon mit so einigen schlimmen Sachen gerechnet, aber dieses Ausmaß war dann doch auch etwas, was hier nicht vorhergesehen werden konnte.
Ja. Und der Knabe war 120 Jahre alt.
Genau. Genau, 121 war er sogar, als er festgestellt hat, da ist noch ein Verwandter auf Terra. Und Stefan Amaris hat ihn mal als Gast bei sich aufgenommen. Juhu, das ist aber schön. Vor diesem Hintergrund, weil halt Mitglieder der Kurita-Familie auf Terra gefangen gehalten worden sind, hat sich der Drache auch relativ passiv verhalten. Haus Kurita hat nicht wie andere Nachfolgestaaten und im Besonderen halt die Star League Defense Forces dann halt sofort den offenen Krieg gegen Stefan Amaris geführt. Sondern man hatte immer befürchtet, dass wenn Haus Kurita halt da aggressiv gegen vorgeht, dass da dementsprechend das Blut des Drachen halt auch auf Terra fließen wird.
Ja,
das hat so. Bitte.
Ja, und erst quasi als Alexander Kerensky dann in den vollen Krieg eingetreten ist gegen Terra, ne, haben die Kuritas eben seiner Flotte quasi einen Stützpunkt gegeben, von dem aus sie Terra angreifen konnten. Ne?
Genau.
Da unterstützt die dahingehend, ne?
Genau, vorher sind leider so ein paar unschöne Sachen passiert. Also Star League Defense Forces war es nicht gestattet, in Kurita-Luftraum reinzukommen. Es gab auch die unschöne Situation, dass das 19th Striker Regiment mit offensichtlichem Verrat von Militärinformationen zugespielt von Kurita-Geheimdienst an Amaris dann halt ausgelöscht worden ist, was wiederum natürlich bei den Star League Defense Forces nicht unbedingt für Jubelrufe geführt hat. Und man muss auch einfach sagen, General Kerensky musste sich diesen Korridor eigentlich freikämpfen, um halt da von allen Seiten auf Terra eindringen zu können. Das ist so ein Stigmata, was den jungen Minoru Kurita noch lange mit sich rumschleifen wird. Minoru Kurita ist ein Sohn von Takeru Kurita.
Genau, der hat dann ja auch Takeru hat dann mit 121 eben zu seinen Gunsten abgedankt.
Mit Herzinfarkt.
Genau, nämlich machen wir das Star League-Zeugs nicht zu lange. Also im Prinzip, Kerensky hat Terra befreit und man kennt eh die Geschichte vom Exodus und Comstar und so weiter, ne?
Genau.
Und eigentlich tut sich dann erst wieder was im ersten Nachfolgekrieg, der dann relativ knapp hinter dem Ganzen startet, ne?
Ja. Jetzt beginnt im Prinzip so die Phase des Grindens. Also jeder Nachfolgekrieg wurde, wenn man das einfach mal von den Anzahl der beteiligten Regimenter betrachtet, ist immer weniger geworden. Also der erste Nachfolgekrieg, wenn es Konflikt an der Davion-Grenze zum Beispiel ging, sind halt 50 Mech-Regimenter von Kurita aufgestellt worden gegen unwesentlich weniger Mech-Regimenter von Haus Davion. Plus noch Supporting Regiments, wo wir dann später dann halt sehen müssen, so über die nächsten 200 Jahre waren so die Beteiligungen an den Konflikten so maximal ein Dutzend, bisschen mehr Regimenter insgesamt. Also ein paar Mech-Regimenter und dann halt noch ein bisschen Panzer, Infanterie und was man sonst noch so zusammentrommeln konnte.
Genau. Teilweise wurden ganze Planeten mit 5 Battlemechs eingenommen. Also.
Genau.
Aber eben im ersten Nachfolgekrieg ist es ja so, also ganz kurz eben, Comstar übernimmt quasi den HPG-Krieg und so weiter. Ne? Und jeder Nachfolgelord sagt, er ist der erste Lord des Sternenbundes, ne? Also Minoru Kurita macht das auch. 2786 sagt er, er ist jetzt der erste Lord, ne? Dann haben sie aber zuerst mal quasi einen Kampf angefangen mit deinem Lieblingsfreund Ike, nämlich mit den Lyrianern, die aber, sage ich mal, Minoru Kurita relativ schnell zurückdrängen konnte. Ja. Also das Glück der Lyrianer war, dass Minoru Kurita eben so schon ein bisschen in diesem Samurai-Kodex drinnen war, ja. Und im Prinzip, nachdem er sie zurückgedrängt und ein bisschen Gebietsgewinn gemacht hat, so mehr oder weniger gesagt hat, die Lyrianer sind seiner Zeit nicht wert und ein unwürdiger Gegner. Und natürlich jetzt deswegen hat er quasi dann seinen Fokus auf die Davions gerichtet zu der Zeit.
Man kann natürlich jetzt fragen, ne, es ist, warum? Das ist, man muss an der Stelle halt auch sagen, dass die Lyrianer haben sich ja gewehrt. Also es ist nicht so, dass die sich kampflos ergeben haben. Aber die Situation war wirklich so, dass die Bedrohung durch Davion von Haus Kurita so eingeschätzt worden ist, dass wenn man auf einen Easy Win an der lyranischen Grenze halt einstellen würde, dass es dann dazu führen würde, dass man halt auf der anderen Seite dann halt ein rapide Verluste an der Davion-Grenze verzeichnen würde. Und das wollte man halt so nicht eingehen. Deswegen war dann halt auch relativ einfach die Entscheidung gefällt, dass man sich halt dem würdigeren Gegner zuwendet, der halt auch das größere Bedrohungspotenzial hat.
Genau, und vor allem haben sie das zu einer guten Zeit gemacht, nämlich 2787. Zu der Zeit war Jinjiro Kurita, der Sohn von Minoru, an die Davion-Grenze verlegt und hat eben mitgeteilt, dass die Davions starke Truppenverbände in Richtung der Capellaner verlagert haben. Weil man weiß ja, die Davions hatten die Capellaner immer schon richtig lieb, ne? Und dadurch, als quasi die Draconis-Kräfte da reingefallen sind in die föderierten Sonnen, haben sich mal sehr, sehr schnell am Boden gewonnen und sehr, sehr viel Gebiet eingenommen, sind also quasi über die Draconis-Macht drüber gerattert und haben also quasi bis zur Crucis March quasi sind sie da vorgestoßen.
Genau, also man muss dazu sagen, das war ein so schneller Vorstoß. Das ist Kurita, also die Strategie, die Haus Kurita in den Jahrhunderten vorher schon angewendet hatte, dass man halt nicht eine Welt schön sauber nach der anderen einnimmt, sondern dass man halt das Ganze in Sprüngen macht. Hat sich da wieder ausgezahlt und Haus Davion hatte da schon, oder Davion hatte da schon Muffensausen, weil dieser Keil ging genau halt auf New Avalon zu. Das war also ein durchaus starkes Bedrohungspotenzial. Warum hat der Onai jetzt nicht seine Freizeitresidenz auf New Avalon? Weil
die Davions waren immer schon starke Guerillas.
Genau. Bestätigt sich ja auch in vielen historischen Ereignissen. Das ist die Konsolidierung des gerade gewonnenen Feindeslandes. Gestaltet sich manchmal ein bisschen schwieriger. Und irgendwie mögen die Davions nicht so viel Sushi anscheinend und haben da immer für ordentlich Ärger gesorgt. Weswegen dann halt auch irgendwann der Rückzug dann halt angetreten worden ist. Ja, ich meine, das erneute Sammeln an der Grenze, um nochmal Schwung zu holen.
Genau. Minoru ist ja dann mit seinem sechsten Schwert des Lichts selbst reingerattert, um quasi Planeten zu sichern. Und das war, glaube ich, auch sein fataler Fehler, weil er halt 2796 dann von irgendwem hinterrücks ermordet wurde.
Genau. Irgendein.
Mit einem Scharfschützen von dem dagegen.
Genau.
Heckenschützen.
Von irgendeinem Nichtadligen, der nichts anderes hatte als ein Scharfschützengewehr auf Kentaris 4. Wir kennen es alle. Kentaris 4, genau, Kentaris 4, also die Zivilisten haben da ihren Tribut gezollt. Das ist ein Mitglied des Hauses Kurita, so niederzustrecken, wurde dementsprechend mit jede Menge Blut von Zivilisten gesühnt.
Genau, also Jinjiro war so aufgebracht, dass er im Prinzip seinen Truppen angeordnet hat, den Planeten quasi zu entvölkern und was sie dann auch zu 90% gemacht haben.
Mhm, genau.
Recht.
Genau, also übrigens, Fun Fact an der Seite, es wurde da auch immer gesagt, dass an der Stelle die 36. Dairon halt auch beteiligt waren. Das muss von unserem eigenen Regimentshistoriker nochmal überprüft werden. Aber da finden wir halt auch schon eine Erwähnung im Lore.
Genau, wobei viele Kommandeure sich geweigert haben, quasi das da mitzumachen und Seppuku begangen haben, weil sie mit der Scham quasi nicht leben konnten und dann wurden halt Marionetten quasi vorgesetzt, die dann die Regimenter in den Kampf geführt haben.
Genau. So, welche Situation haben wir dann also in dem Draconis Combined Mastered Soldiers, also im Militär des Draconis Kombinats? Wir haben einen Großteil des Militärs steht auf mehr oder weniger feindlichem Boden, noch nicht befriedet. Wir haben Guerillakrieg, wir haben offensichtlich ein Mitglied des Hauses Kurita, was gefallen ist unter schändlichen Umständen. Wir haben gleichzeitig ein anderes Mitglied des Hauses Kurita, was Rache übt, indem sie Zivilisten hinrichten. Dazu muss man sagen, die haben ja alle noch die vorangegangenen Jahre im Hinterkopf mit Stefan Amaris und was der alles so Nettes gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass viele halt auch keine Lust mehr hatten zu kämpfen. Weil halt einfach der Kampfesgeist halt verloren gegangen ist. Und das hat so das Ganze im Prinzip das Rückgrat gebrochen. Und einige Soldaten haben sich auch einfach kampflos ergeben. Alles schwache Leute. Schlimm. Mhm.
Ja, und im Prinzip, das Schlimme war halt im ersten Nachfolgekrieg, dass sehr viele halt eben, vor allem auch eben durch solche Gemetzel im Draconis Combine, aber auch in anderen Gebieten, dann die Ares-Konvention komplett über Bord geworfen haben, ne? Mhm. Und es wurden Sprungschiffe zerstört, zivile, also Städte zerstört, komplette Wissenschaftseinrichtungen zerstört. Also es war quasi so totaler Krieg, kann man sagen, ne? Und das hat auch dann im Prinzip diese Rückentwicklung der Menschheit ausgelöst, ja, dass man also irgendwann nicht mehr wusste, wie man Sprungschiffe baut und so weiter. Das ist im Prinzip alles in diesem ersten Nachfolgekrieg so ausgelöst worden, ne?
Genau. Das ist also militärische Ziele ist nicht so, wie man das halt so in den aktuelleren Battletech-Büchern liest, sind Ziele, die man möglichst intakt einnehmen möchte, weil man halt diese Ressource noch braucht, sondern damals war halt, es gab eine Mech-Fabrik, die stellt Mech XYZ her und wir möchten dem Gegner es nicht mehr ermöglichen, die zu produzieren, also wurde die ganze Fabrik erledigt. Überleitung nehme ich dann dazu. Eine große Welt, die bekannt ist für ihre Mech-Fabriken im Steiner-Raum.
Hesperos 2.
Genau. Das war immer ein Juwel am Rande des Draconis-Kombinats, was unheimlich viel Militärgerät für das Haus Steiner produziert. Blöderweise auch relativ schwer zu knacken. Ich habe irgendwann mal gelesen, wie viel Invasion Haus Kurita gestartet hat, um diese Welt einzunehmen.
Schwer zu knacken, außer du bist Buchautor und willst unbedingt die Great Death Legion umbringen. Dann geht es nicht leicht.
Genau. Ich glaube, es waren 7 oder 8.
Großer Diss.
Mhm. Genau. Das ist etwas, wo man in den ganzen Konflikten, bei den ganzen Nachfolgekriegen, ging es früher oder später immer um Hesperos und es hat immer jede Menge Krach da gegeben. Und irgendwie hat es Haus Kurita nie geschafft, es wirklich 100% einzunehmen. Mhm.
Ja, etwas Gutes hat der liebe Jinjiro aber noch gemacht. Nämlich er hat den People's Reconstruction Effort gegründet. Nach dem ersten Nachfolgekrieg, zu Beginn des zweiten Nachfolgekriegs, woraus auch die Akademie auf Dover entstanden ist, was so im Prinzip der Grundstein dafür war, dass sie später wieder an Technologie gewonnen haben, also viel später. Ja. Aber im Prinzip hat er diesen Grundstein gelegt, damit also die Wissenschaft und so nicht komplett untergeht im Draconis-Kombinat. Auch wenn das quasi seine letzte, sag ich mal, normale Handlung war, denn danach ist er quasi in den Wahnsinn abgedriftet.
Mhm.
Und ja.
Das Ganze immer unter dem, ich sag mal, von einem Tenor eines japanisch angehauchten Staates. Das heißt also, Das ist, man hat sich zurückbesonnen, wie das damals in der Antike war. Und hat versucht, das dann halt mit dieser auf Basis dieser Kultur aufzubauen. Das heißt also, es sind zu der Zeit auch einige Sachen aufgekommen, wie dass Dispute unter Adligen wurden im ehrenhaften Zweikampf ausgefochten. Und der gewonnen hat, hatte recht. Ja, sollte man vielleicht heute auch mal machen. Wären Bundestagsdebatten viel spannender, finde ich.
Mhm.
Aber das ist halt wieder so, das Besinnen auf alte Werte, was da halt wieder stattgefunden hat.
Und das Besinnen auf alte Werte heißt ja auch, die Japaner haben immer ganz gern untere soziale Schichten als Kanonenfutter benutzt, ne? Und der Leibarzt von Minoru hat ihm ja auch gesagt, er ist zwar wahnsinnig, aber ein brillanter Stratege, also soll er in den Krieg ziehen, ne?
Mhm.
Und deswegen hat Minoru dann im zweiten Nachfolgekrieg auch dann angefangen, einfach Battlemechs an ja, Outlaws, also gesetzesbrüchige, irgendwelche niederen Leute oder sonstige Leute auszugeben mit minimalem Training, ja. Also die haben die quasi so ein paar Wochen angelernt, in ein Battlemech gesteckt und einfach mitten in benachbarten Industriegebieten und irgendwas abfallen lassen, und je mehr quasi Schaden sie anrichten, ja, desto gut. Ne?
Mhm. Und jetzt muss man sagen, das war so die Anfangsphase. Später sein Sohn, Jinjiro Kurita, dem gefiel die ganze Aufmachung, wie jetzt das Militär geführt worden ist, so gar nicht. Er hat kritisiert, dass viele von den Erfolgen halt einfach durch Inkompetenz von den eigenen Soldaten herbeigeführt worden ist, was dann halt dazu geführt hat, dass er rigoros Offiziere hat exekutieren lassen.
Immer eine gute Idee, siehe Stalin.
Genau. Das ermutigt direkt jeden loyalen Soldaten, sich zu engagieren. Funktioniert auch übrigens hervorragend auf irgendwelchen Sternzerstörern, wenn irgend so ein schwarz gekleideter Mensch rumläuft. Naja.
Ja.
Kommt ja ursprünglich von den Römern, die das gemacht haben, wenn da jemand, wenn die da flohen, da habe ich neulich erst einen Bericht gesehen, dann haben die, das war dann diesen, jeder Zehnte wird platt gemacht.
Mhm.
Und bei den Offizieren genauso.
Ja, das ist dann Nachschub von unten, ne?
Hm. Kann man genau machen, muss man nicht.
Genau, Admiral Beard.
Genau, Entschuldigung angenommen. Ja, war auf jeden Fall nicht so eine besonders weise Herangehensweise. Aber ja, es ging dann doch irgendwie weiter. Wie gesagt, das ist die Aufbauarbeiten Schritten voran. Das heißt, die Kultur lebte auch wieder hoch. Ja, wie Hoshi schon gesagt hat, es sind Akademiezentren sind gebaut worden. Die Bildung wurde wieder hochgehalten. Aber im Prinzip war das dann auch schon der erste Start für den zweiten Nachfolgekrieg. Der dann an welcher Grenze stattgefunden hat?
Ja, im Prinzip haben sie diverseste, sage ich mal, also der zweite Nachfolgekrieg war sehr viel in Kleinkriege zerlegt, ne?
Genau.
Haben dann natürlich auch die Raselhager, glaube ich, und Besht und so weiter, war da eine große Rolle gespielt.
Genau, es ging zuerst mal gegen die Steiner und dann halt wieder genau alles da, was losging.
Genau, also so Steiner hinhauen. Und während dieser ganzen Gefechte hatte auch Jinjiro dann irgendwann den zumindest geistigen Löffel abgegeben. Ne?
Mhm. Kleine Randnotiz, aber da möchten wir uns auch nicht zu weit verlaufen. Der Minnesota Tribe ist so eine im Battletech Lore eine kleine Randnotiz, die allerdings später für sagen wir es mal so, die Anfänge des Battletech Lore, wo es in den Romanen halt beschrieben wird, doch eine große Rolle spielen. Der Minnesota Tribe ist, sagt dem Story vielleicht was?
Ja. Achso, jetzt im Detail.
Nee, ich kann auch erzählen, wenn du möchtest.
Also ich kriege die Details nicht mehr zustande, aber das war eine abtrünnige Einheit. Auch durchaus elitär, besonders gut. Und wir kennen ja sogar eine MWO-Unit, die sich nach dem benannt haben, die 331.
So mysteriös, sie kommen aus dem Nebel, sie sind sehr elitär, sie prügeln sich durch, sie machen irgendwie komische Verhandlungen und verschwinden dann wieder. Das ist ja dann später auch beschrieben worden, dass diese Minnesota Trap im Prinzip die ersten Scout-Versuche der Klaner waren, die halt geguckt haben, wie sieht's denn da jetzt aus? Ne? Das ist da gerade noch die Selbstzerstörung mitten am Laufen? Oder sind sie schon fertig und wir können mal gucken, was wir da aufbauen können?
Ja, und vor allem die Minnesota Tribe, also deswegen sagt Story auch, die 331. war ja die 331. Royal Battle Mech Division der Star League Defense Force.
Genau. Gut. Ja, jetzt wieder zurück zu Jinjiro. Ja, Jinjiro Kurita war nicht unbedingt bester geistiger Gesundheit. Hat Visionen gehabt von was weiß ich was noch, ist wohl ziemlich durchgedreht gewesen. Und wurde dann aufgefunden, also ermordet durch eine bisher unbekannte Person. So passiert's halt mit den durchgeknallten Kuritas.
Vor allem, es wurde als Selbstmord hingestellt, also.
Was heißt denn bisher unbekannt?
Ja, es gab, es ist nicht so ganz sicher, ob es eine Geliebte war oder so. Das ist, man weiß es nicht. Das ist nicht ganz so klar. Es ist auf jeden Fall so, dass eigentlich niemand hätte zu ihm durchdringen können. Das heißt also, die Palastwache hat da, ja, man denkt, dass die da ihre Hände mit im Spiel gehabt haben, aber man weiß es nicht. Es ist halt an der Stelle so, dass diese Vision von einer kleinen Puppe sich dann erzählt worden ist, die gefunden worden ist, die halt angezogen war wie ein Sternbund-Offizier. Und das soll ihn quasi dann halt in den Selbstmord getrieben haben. Quasi so als Stigmata, die ganzen Sternbund-Soldaten, die halt im Anfang des ersten Nachfolgekrieges und dann halt auch weiter vorne, dann halt während der Zeit der Amaris-Revolte dann halt umgekommen sind.
Das Thema Otomo und Verstrickungen in merkwürdige Tode von Kurita-Herrschern würde ich gerne nochmal kurz ansprechen und thematisieren. Mhm. Denn das ist nichts Ungewöhnliches. Und es hat so ein bisschen auch Parallelen zu den Prätorianern aus dem Römischen Reich. Bei Haus Kurita war es halt auch immer so ein Selbstreinigungsprozess. Wenn ein Herrscher sich als unfähig, also der Drache sich als schwach präsentierte, dann haben halt interne Kräfte, siehe auch die Black Dragon Society, also die schwarzen Drachen, dafür gesorgt, dass der Drachen wieder erstarkt. Und zwar indem entweder ein Sohn an die Macht kam, der vielleicht geistig ein bisschen gesünder und potenziell stärker war. Oder vielleicht eine andere Linie aus dem Haus Kurita das Ganze übernehmen kann. Ziel war es immer, das Kombinat, den Drachen an sich zu stärken und nicht eine Einzelperson. Auch wenn der Koordinator oftmals als der Drache gilt. Aber man muss ehrlich sagen, das gilt nur solange der Drache auch stark ist.
Genau. Weil im Prinzip, dem Jinjiro ist ja dann der Yoguchi, also sein Neffe, nachgefolgt. Wo alle dachten, das ist jetzt der Bringer, ne? Also deswegen haben sie ihn auch quasi so ein bisschen nach vorne gemoved, ja? Und der hat gleich was komplett Unbeliebtes gemacht, ne? Denn der hat die ISF, also den Geheimdienst, dem Militär unterstellt, also der DCMS, ja? Womit der ISF natürlich keine Freude hatte, weil die waren gewohnt, wir sind da die Leute, die im Hintergrund alles bestimmen, so nach dem Motto, ne? Und dass wir jetzt dem Militär gehorchen sollen und so, ist eigentlich eine Beleidigung des ISF und so, ne? Und die haben dann quasi so hinter den Kulissen so die Fäden gezogen und haben damit Yoguchi ein bisschen ziemlich die Ressourcen geraubt, worauf Yoguchi noch einen Fehler gemacht hat. Nämlich er hat seine Schwester Rowena, die immer ganz lieb zu ihm war, zur Koordinatorin des BAE, also des People Restoration Effort, den wir angesprochen hatten, gemacht. Die hat sich dann kurzerhand mit dem ISF auch verbündet, ne? Weil sie gedacht hat, no, das ist ja praktisch hier, ne? Kann ich hier ein bisschen koordinieren? Also ich möchte Koordinator werden anstelle des Koordinators, ne?
Ja, ist nur gut.
Genau. Und haben halt den immer mehr in eine Ecke gedrängt. Und als großer Drache musste der Yoguchi natürlich auch mit seinen Regimentern etc. in den Krieg ziehen, ne? Und ja, wurde dann immer mehr quasi eingekesselt von seinen Gegnern. Und was ist das, was ist noch viel besser, als einen Koordinator umzumieten?
Ihn zu ersetzen, auszutauschen?
Nee, ihn am Leben zu lassen und so zu tun, als wäre er noch der Koordinator, aber eigentlich quasi das die Feder in der Hand zu haben. Ne?
Das kommt ja dem Austauschen sehr nahe.
Genau, so ist es, ja. Und damit hat im Prinzip die Rowena so mehr oder weniger die Kontrolle über das Kombinat, ich nenne es jetzt mal virtuell, übernommen. Das ist, und hat sich quasi noch als große Retterin dargestellt, was ja auch den Yoguchi aus einer Falle quasi der Davions, einer vermeintlichen Falle, in die sie ihn selbst hineinmanövriert hat, wieder rausgeholt hat. Ne?
Mhm. Was kommt danach, ist natürlich die große Frage. Also das Haus Kurita hat sich an der Stelle halt wieder mal ein ganz klein bisschen blamiert, aber man hat versucht halt so gut wie möglich zu kaschieren. Der Ruf, der hatte ein bisschen Schaden genommen. Ergo musste dieser Fleck ausradiert werden.
Also es zieht sich auch schon so richtig durch. Irgendwas hat Schaden genommen und dann ist immer dann, also die Antwort ist doch eigentlich immer nur, es muss etwas ausradiert werden, oder?
Ja, genau. Und deswegen haben sie dann nach großem Hin und Her und dann hat man sich doch ein bisschen eine Blamage den Yoguchi doch umgenietet, ne?
Genau. Eine
Konkubine. Und zwar die Lyriana.
Genau. Das ist die Snowfire-Affäre.
Genau. Also die vermeintlichen Lyriana, man weiß nicht, ob sie es wirklich waren, haben eine Konkubine quasi geschickt, die dann den Yoguchi um die Ecke gebracht hat. Und man konnte natürlich jetzt als sein Nachfolger, nämlich sein Bruder Miyogi, sagen, ihr lyrianischen Schweine, ihr habt meinen Bruder getötet. Hurra, die Gams!
Genau. Und dann kommt es. Wir gehen mal ganz kurz in den Detailmodus rein. Was ist die lyrianische Welt, die auf jeden Fall in den Besitz des Drachen gehört? Hesperos 2.
Die wir vorhin hatten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Noch eine andere fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Genau, genau. Da gibt's noch so eine Hauptwelt, aber da passiert eigentlich nichts. Ja, Skiunfälle und sterbende Archone, ne? Man weiß es nicht.
Genau.
Hesperos 2. Wir sind quasi so in der Auflösung der Hochtechnologie. Das heißt, das ist die Kuritas schmeißen alles rein und wollen diese Welt wirklich haben. Diese Fabrikwelt, die Verteidiger dieser Fabrikwelt sind eigentlich so gut wie aufgelöst. Heroisch, wie es nun mal so ist, im Anbetracht der Tatsache, dass die Kuritas weniger Sold bezahlen als die Steiners, schmeißen sich die Arbeiter, die normalerweise die Mechs nur von A nach B marschieren lassen innerhalb der Fabrik, werfen sich in die Maschinen und schmeißen sich in einem Anfall von Größenwahn auch nochmal ins Getümmel rein, um halt die mordlüsternden Kuritas davon abzuhalten,
die Fabrik einzunehmen. Wolltest du sagen?
Friedensstiftenden, genauso. So, und dann kommt das Haus Steiner noch auf die perfide Idee, ein Museumsstück wieder in den Kampf zu schmeißen. Und zwar die LCS Invincible, ein Tharkat-Class Warship, was eigentlich ja nicht mehr zu gebrauchen ist. Spoiler Alert, da hat wahrscheinlich jemand, der diesen Teil geschrieben hat, zu viel Battlestar Galactica geguckt. Auf jeden Fall, das war also die letzte Hoffnung.
Die haben den quasi in den Weltraum geschoben nochmal.
Genau, nochmal schnell auf drei Rädern und ne, bisschen Schwung, das klappt schon. Ein Riesenpott ins Hesperos-System rein, wie sich das nun mal gehört für heroische Schiffe, die von Kuritas angegriffen werden. Auf der einen Seite werden die Bodeneinheiten von Kurita beschossen. Auf der anderen Seite beschießt man die letzten vier drakonischen Kriegsschiffe und besiegt sie dann zum Schluss auch noch. Das heißt also, die LCS Invincible won the day. Hesperos 2 gehört immer noch Haus Steiner. Und was passiert mit großen Kriegsschiffen im Battletech-Lore, die man nicht mehr braucht?
Sie werden abgeschossen oder zerstört.
Genau, sie verschwinden in einem Fehlsprung und tauchen dann irgendwann später beim Dschihad wieder auf.
Oh ja, sehr praktisch.
Genau.
Wie viele Jahrhunderte ist der Dschihad später?
Knapp 150 so in der Gegend.
Okay, also die haben sich selber
mal
hergestellt.
Genau. Oder hatte ich übrigens schon mal erzählt, das war dieses
Zeitreise dabei.
Genau, das war dieses komische Kriegsschiff, was mit Blakisten-Besatzung dann in Tarkat-System wieder aufkreuzt und irgendwie nichts macht. Und sich denkt, wow, hier sind wirklich Lyraner und verschwinden. Die Besatzung, das Schiff nicht.
Ja, also die hatten einen unmöglichen Unmöglichkeitsdrive quasi eingeschaltet.
Ja. Aber naja, ne, das war die heldenhafte, weiß ich was, dritte, vierte Verteidigung von Hesperos.
Genau. Und Miyogi brauchte dann natürlich einen Sieg irgendwie, weil das hat jetzt natürlich nicht so gut ausgeschaut. Und hat dann natürlich sich gesagt, okay, dann schmeißen wir uns gegen die Davions.
Genau.
Und dort ist ihm etwas gelungen, was vor ihm nicht viele geschafft haben. Nämlich er hat tatsächlich Robinson eingenommen. Nicht Robinson Crusoe, sondern die Hauptwelt der Darkonis Mark. Und hat mehr oder weniger auch die, ja, eigentlich relativ berühmten Robinson Rangers mehr oder weniger ausgelöscht, die die Welt immer sehr gut verteidigt haben. Die hatten ja vor diesem Einfall mehrere Regimenter sogar auf der Welt, ne? Und deswegen war eigentlich sehr, sehr stark befestigt, diese Welt, ne? Mhm. Und Miyoru hat die mehr oder weniger so eine Art, ich nenne es jetzt mal Blitzkrieg quasi, verwickelt und komplett aufgerieben, weil die Robinson Rangers auch ein bisschen den Fehler gemacht hatten, so klassisch, ja, wir sind eh die überlegenen Starken, wir begegnen dem Gegner am offenen Feld, ne? Ja, und da waren halt die Kuritas in ihrem Element, sage ich mal, ne? Weil auf das waren sie natürlich voll hintrainiert. Genau dieser, wir gehen uns auf dem Feld gegenüber aufeinander zu und holzen es aus, ne? Das war so richtig, hat den Kurita quasi in die Hände gespielt.
Robinson ist dann auch noch, ich sag mal so, verhältnismäßig lange im Draconis-Kombinat verblieben. Weswegen da dann auch dementsprechend die Erziehung und die Umerziehung der Bevölkerung stattgefunden hat. Große Schmach dann halt später fürs Haus Davion, die halt das im Prinzip nicht so richtig akzeptieren wollen, dass es da halt auch schon mal wirklich eine länger anwirkende Okkupation durch Haus Kurita gab. Weil es ist nun mal halt eine, wie heißt das bei denen, eine Markwelt, wie auch immer, also so eine Distriktwelt für Haus Davion.
Distrikthauptstadt quasi, ne? Also Distrikthauptwelt. Ja, und dazu kam ja auch noch, dass gerade in dieser Zeit, so, also wo sie das eingenommen haben, auch die Kommunikation immer schwieriger wurde, weil im Prinzip Comstar dann wirklich komplett das Monopol schon übernommen hatte. Und auch die einzigen waren, die noch wussten, wie man das HPG-Netz benutzt. Ja? Also alle Nachfolgestaaten hatten das verlernt und hatten keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Und damit wurde alles quasi auch an Militär Intelligence und so weiter über Comstar geroutet und damit war es natürlich ja sehr leicht auch für Comstar da für ein bisschen den Status Quo wieder zu sorgen, ne?
Mhm. Gleichzeitig, wie ging es im Haus Kurita in den konsolidierten Welten so los? Es wurde eine neue Polizei gegründet, das zivile Führungskorps, dein Freund und Helfer, der dich vermöbelt, wenn du was Falsches sagst. Aber das war halt aus der Erfahrung heraus, dass halt die Bevölkerung nicht unbedingt durch das Militär geführt werden möchte, hat man da halt eine Institution geschaffen, wo der normale Bürger mehr Vertrauen zu hat. Weil er kein Militär ist, weil er halt Polizist ist, der aber trotzdem halt dementsprechend eine gewisse Autorität ausstrahlt, dass man ihn nicht ignorieren kann. Ja, das mal so am Rande.
Ja, und Miyogi wusste natürlich auch, wie dem Chinjiro passiert ist mit seiner Schwester Rowena, ne? Und wollte diesen Fehler nicht auch machen. Und als er da quasi so Robinson und so ein bisschen konsolidiert hatte, hat er sich seiner Schwester zugewandt. Und hat dem ISF gesagt, ne, Freunde, ihr seid wieder quasi der ISF so wie früher, ja. Aber nur, wenn ihr das mit meiner Schwester regelt, ne, mit der lieben Rowena. Das hat quasi fast so intern im ISF so eine Art Bürgerkrieg im ISF ausgelöst, ne?
Mhm.
Die PAE hatte zu der Zeit schon so ein bisschen eigene Truppen auch und so weiter hervorgebracht, ne? Und Rowena wollte da auch so offensiv schon ein bisschen gegen ihren Bruder hervorgehen. Aber Taragi Kurita hat dann so eine richtig beherzte Rede quasi vor dem High Command der DCMS gehalten, ja, und gesagt, nee, passt auf, Freunde, Miyogi ist der Mann, ja, den müssen wir unterstützen. Und Miyogi hat mehr oder weniger alles, was an PAE war, einfach mal ausgelöscht. Und damit seine Macht konsolidiert.
Dieser Loyalitätskonflikt innerhalb der ISF war so interessant, dass die Agenten gegenseitig Agenten gekillt haben. Weil man konnte sich ja nicht sicher sein, wer jetzt wessen Loyalität gilt.
Genau. Ja.
War wohl eine sehr interessante Zeit für jemanden, der in diesem Regierungsorgan gearbeitet hat. Weil man konnte nie wissen, ob man jetzt wirklich noch zur nächsten Besprechung oder zum nächsten Meeting kommt.
Ja, sehr eine spannend. Zeit, in der man unbedingt gelebt haben will.
Genau.
Genau.
Erinnert mich so an die stalinistische Zeit, ne? Ich weiß gerade nicht, wie dieser Film heißt. So nach dem Zweiten Weltkrieg handelt der. Der ist so eine bitterböse, dunkle Komödie mit Genosse Stalin. Und da bringen die sich auch alle gegenseitig regelmäßig um.
Mhm. Ja.
Habt ihr Cyberpunk gespielt? Ja. Ganz am Anfang, wenn man die Konzernlinie spielt, da hört sich das genauso an. Wobei ist auch ein japanischer Konzern.
Genau, also, leicht japanisch-faschistoider Konzern. Ja.
Doch, gewisse Parallelen. Aber okay, also der Koordinator stirbt, oder? Der stirbt doch immer. Selbstmord.
Ja, aber noch nicht. Zuerst geht der dritte Nachfolgekrieg los.
Genau.
Und das Gute im dritten Nachfolgekrieg, jetzt hatten sie sich schon quasi komplett zurückgebombt in der Zeit. Also wie Ona schon sagte, die letzten Kriegsschiffe, also Kriegssprungschiffe sind vernichtet und so weiter. Ne? Woraufhin im dritten Nachfolgekrieg alle Mächte so informal zur Ares-Konvention zurückgekehrt sind.
Es hat sich dann irgendwann mal herausgestellt, dass es keine gute Idee ist, wenn man sich wirklich alle Ressourcen unterm Arsch wegschießt.
Genau, komisch aber auch, ne?
Ja, das war wahrscheinlich der Nachrichtendienst, der kriegt alles raus.
Ja, und ohne, wenn man einen dritten Krieg anfängt, gegen wen steigt man mal ein?
Selbstverständlich, wenn man gerade am Ausholen ist, dann immer erst gegen die Blechfaust.
So sieht's aus.
Und zwar eine kleine Welt, die auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, und zwar Sky. Sky hat auch hat interessanterweise auch eine relativ revoltierende Zivilbevölkerung, die, Mythen und Legenden zufolge schon, ja. Das heißt also, das reguläre Militär hat sich okayisch geschlagen, aber der Drache musste feststellen, dass auch diese Bevölkerung relativ renitent ist gegen Überzeugungsversuche. Was dazu geführt hat, dass man sich von dieser Welt auch wieder relativ schnell zurückgezogen hat, weil das einfach zu viele Ressourcen gefressen hat. Na gut, sollen sie halt ihren Whisky saufen.
Schlimmeres. Aber sie haben doch bestimmt auch noch unsere Lieblingsproduktionswelt angegriffen, oder?
Ja, zwischendurch. Also dafür waren immer mal 3-4 Mechs da, die da mal geguckt haben, ob die Delle im Haupteingangstor, ob die schon zugeschweißt haben.
Ah, okay.
Und dann haben sie natürlich auch die Davions wieder angegriffen, ist auch klar, ne?
Klar, man ist ja gerade im Schwung.
Genau. Außerdem hat man so einen Sohn, der auch ein bisschen was tun will, und Miyogi hat auch einen Sohn, nämlich Yon, und den hat er dann mal ins Feld geführt.
Genau, im Hintergrund muss man sagen, immer wieder Rowena Kurita, die das Ganze noch quasi bis zum Schluss gemanagt hat. Die hat immer noch versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Taragi Kurita hat sie dann doch noch überlebt, muss man sagen. Der hat das dann weitergegeben an Shinjiro Kurita. Aber ich glaube, die ganzen Namen, die kann sich dann sowieso kein Schwein mehr merken. Aber es ist so, man merkt, man hat mit Rowena Kurita hat man den letzten, ich sag mal so, im Schatten agierenden, ja, Kurita verloren, der über mehrere Generationen hinweg ihren Einfluss halt versucht hat. Manchmal gut, manchmal schlecht durchzusetzen.
Ich glaube, mit den Namen ist es relativ einfach. Man muss sich nur Kurita merken und das reicht ja dann.
Genau.
Genau. Ja, also Taragi hat dann im Prinzip ja auch die Seite ein bisschen gewechselt zu Rowena, ne?
Mhm.
Weil ihm diese Beförderung von Yon zum Feldkommandanten quasi überhaupt nicht gefallen hat, ne? So, weil er hatte eigentlich die Davions zurückgedrängt und jetzt will der seinen Ruhm absahnen. Und deswegen hat Taragi im Prinzip dafür gesorgt, dass die föderierten Sonnen Robinson zurückgewinnen konnten.
Mhm.
Also im Hintergrund die Fäden gezogen.
Wie hat er das gemacht? Kopf an links, da ist gerade keiner.
Ja, ein bisschen so Planleaks und Truppenmovements und so weiter übers HPG-Netz, ne? Also geht das ja leicht über Comstar, ne? So ein bisschen rumherum, ne? Und dann schon geht das, ne? Und
da habe ich was liegen lassen.
Genau.
Genau.
Und das hat natürlich, im Prinzip hat Miyagi ihn als verlängerter Arm von Jon, weil er war im Prinzip sein Vater, ne? Oder im Prinzip er war sein Vater,
ja.
Bisschen das Gesicht verlieren lassen, ne? Miyagi wollte dann quasi so Gericht halten auf Robinson oder auf einer benachbarten Welt, weil wer da jetzt schuld ist und so, ne? Und einer der Unit-Member, die da im Prinzip verraten wurden von Taragi, die wussten das natürlich nicht, die haben einfach gedacht, Miyagi und Jon, die sind unfähig, hat so einen Kamikaze-Flugangriff auf das Gericht quasi gestartet und Miyagi dabei um die Ecke gebracht.
Mhm.
Und Taragi und Rowena sind ja auch nicht ganz blöd, ne? Und die haben dann einfach so nach quasi Schiedsgericht gehalten und gesagt, naja, Jon, der ist schuld, hat seinen eigenen Vater umgebracht und haben den dann auch quasi als Schuldigen um die Ecke gebracht.
Und damit stirbt ein Seitenbaum des Hauses Kurita.
Genau. Haben wir mal kurz einen Ast gekappt, ne?
Sind ja noch ein paar da.
Genau.
Ja, viel mehr Schaden konnte Taragi dann auch nicht anrichten. Ich glaube, also ich korrigiere mich, ist der tatsächlich einen natürlichen Tod dann gestorben?
Hier steht jetzt nicht, dass er irgendwie vom Pferd gefallen ist oder sich doch diese Tellamine von irgendeinem Otomo hat umbinden lassen oder so. Also er scheint wirklich normal gestorben zu sein.
Ja, und sein Sohn Shinjiro ist dann quasi ihm nachgefolgt, ne?
Ah ne, ich habe es gerade gesehen. Herzinfarkt.
Ja, Herzinfarkt, genau. Also quasi natürlich. Ja. Hat sich zu viel aufgeregt über das Gericht, das er da ist veranstaltet hat.
Genau.
Ja, und was macht so ein Shinjiro, wenn er frisch gebackener Koordinator ist?
Er bringt erstmal ein paar Leute um oder greift Steine an?
Genau, er greift Steine an.
Genau, wir haben Sky schon durch, wir haben Hesperus schon durch. Was gibt's denn da sonst noch? Man kann es mal bei Tamar probieren.
Ich glaube, das hat auch gar nicht so schlecht geklappt, oder?
Ja. Also es gab Erfolge, das muss man sagen. Blöderweise hatte Haus Steiner an der Stelle ein paar ziemlich gute Regimenter stationiert. Von Kurita-Seite wurden die Second Sword of Light, 20th Diran Regulars und die 4. Proserpina Husaren ins Feld geschmissen. Auf der anderen Seite standen allerdings die Stealthy Tigers und die Eridani Light Horse.
Die Stealthy Tigers?
Mhm.
Echt? Die gab es damals schon?
Ja, eigentlich ja eine Privatarmee, muss man sagen. Aha.
Und die Eridani Light Boni sind ja auch quasi ein Söldnerregiment.
Genau, und die hatten seit dieser Sache mit dem Amaris-Revolte noch so eine halbe Perlhuhlenfarm mit Haus Kurita zu rupfen und deswegen war das nicht so nett, wie die sich da gegenseitig bekriegt haben.
Denn wer in unserem Exodus-Podcast aufgepasst hat, der weiß, dass die Eridani Light Pony wo hervorgegangen sind.
Ja, natürlich aus einer Sternbund-Einheit.
Genau, aus dem 2. Großregiment der SLDF. Und damit waren sie relativ gut ausgerüstet und relativ gut trainiert.
Ja.
Großes Ding.
Ja. Relativ schlecht gelaunt.
Genau. Das ist eine scheiß Kombination.
Ja, deswegen, das hat da mal schwer gefunkt und dann hat man Tamar dann auch wieder in Ruhe gelassen. Gut.
Okay, dann greift er jetzt bestimmt Davion an. Ist jetzt Davion oder Davion?
Noch
Davion. Das ist eine schwer diskutierte Frage. Die haben sogar meine Stickball danach gefragt. Und im Prinzip ist beides zulässig.
Oh, okay.
Aber würde ich sagen, Davion klingt doch schöner.
Oui, Davion.
Okay. So. Also ja, er greift von der Retour an.
Es ist wieder an der Zeit gewesen, dass man sich dann halt in wilde, unter Shinjiro Kurita in wilde Zwei-Fronten-Kriege verstrickt hatte. Weil an der Davion-Grenze hat es natürlich dann auch schwer gezundert. Zwei-Fronten-Kriege sind nie eine gute Idee gewesen. Ich glaube, es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo Zwei-Fronten-Kriege irgendwann mal wirklich hundertprozentig geklappt haben. In the long term. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch bin.
Es klappt immer für die, die außen sind, nicht die, die innen sind.
Ja, genau.
Ja.
Gut.
Doch. hier, Preußenkönig, Friedrich II. Gegen alle Erwartungen, gegen Frankreich, Österreich, Russland.
Ja, aber auch nur, weil Russland dann irgendwann gesagt hat, der Zar ist tot, der neue Zar ist da und er liebt Friedrich.
Ja, aber du hast gefragt, wo es geklappt hat. Da hat es geklappt. Also es war gegen gegen mehrfache Gegner und es hat hingehauen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht klappen konnte. Das ist so wie die Hummel, die eigentlich nicht fliegen kann und nur fliegt, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann.
Mhm. Willst du jetzt Friedrich den Großen mit einer Hummel vergleichen?
Ja, genau.
Eine bärtige Hummel.
Na, so bärtig war der gar nicht. Eine lockige Hummel.
Gar kein Bart. Okay.
Kommen wir wieder zurück. Shinjiro Kuritas, Regierung war, Hoshi, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, eigentlich relativ ereignislos. Also es gab da ein paar Prügeleien oder so, was dann auch dazu geführt hat, weil das ist wirklich der 27. Koordinator gewesen, der in seinem Schlaf gestorben ist. Man glaubt es kaum. Mhm. Und danach gab es ein ganz klein bisschen Chaos. Dann wurde es wieder interessant.
Denn Hugai wurde Koordinator.
Mhm.
Und es geschah etwas quasi Undenkbares im Kurita-Raum. Nämlich Hugais älteste Schwester, Nesses, die quasi so eine Intellektuelle war und weit gereist und so weiter, hat viele Staaten besucht, um Medizinforschung zu betreiben und so. Also war sogar an Interhaus-Medizinprojekten beteiligt und so weiter. Hat plötzlich beschlossen, sie tritt Koms dabei.
Ja, was für Haus Kurita natürlich ein Anlass des Jubels und der Freude ist. Und man sperrt diese Spinnerin dann eigentlich sofort wieder weg, wenn man sie denn zu fassen bekommt.
Hugai hat dann beschlossen, er lässt mal die ISF los und sagt, sie muss sofort nach Luthien zurückgebracht werden und mal eingesperrt.
Genau, ganz kräftig indoktriniert, aber sowas von kräftig.
Mhm. Nachhilfe, ihr wurde Nachhilfe gegeben.
Genau.
Freundliche Nachhilfe.
Mhm. Genau, vom zivilen Führungskorps, dein Freund und Helfer. Naja, das Ganze, das ist so dann gelaufen, dass sie es geschafft hatte, dann doch irgendwie auf mysteriöse Art und Weise es zum HPG zu schaffen, auf Luthien, und hat da Asyl beantragt. Das hat auf Kurita-Seite so Furore gesorgt, dass man eigentlich kurz davor war, die HPG-Station zu stürmen, was auch zu dieser Zeit eigentlich keine so besonders gute Idee gewesen ist. Aber naja, gut, man war Kurita und das heiße Blut des Drachen schießt einem halt durch die Venen. Es wurde gedroht, dass eine Söldnereinheit einen Gefechtsabwurf macht auf den Imperial Palace, um halt die Nesses Kurita zu befreien, sollte es dazu kommen.
Ja, dem Zeitpunkt wussten die noch nicht, dass die netten Herren am Funkgerät ja auch eine kleine Armee haben, ne?
Genau.
Nee, das war komplett unbekannt. Deswegen haben die lieben Herren am Funkgerät ja auch eine Söldereinheit angeheuert, damit sie das nicht verraten müssen, ne?
Mhm.
Die Bandersnatches.
Genau. Die Bandersnatchers.
Auch die Kuritas müssen doch da gewusst haben, wir reden mit demjenigen, der das Geld druckt. Das ist doch vielleicht.
Ja, wenn du bis denn Mischuge bist, dann ist das nicht so einfach, ne? Weil da Hugais gesamtes Leben war eigentlich davon geprägt, so von Melancholie und Depression, ne?
Mhm.
Also es war ein schwer depressiver, melancholischer Typ. Und das mit seiner Schwester hat das sicher noch ein bisschen dazu beigetragen, ne? Der hat auch komplett sinnlose Sachen immer mit dem Militär in der Zwischenzeit abgezogen, sodass das Militär irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt Krieg zu führen. Also er hat, also seine Regentschaft war so quasi, ja, hat das ISF, die DCMS und ganz den ganzen Kurita-Raum so mehr oder weniger ein bisschen verkrüppelt, sage ich mal.
Ja. Mhm. Und jetzt hier vor die Wahl gestellt, also lasse ich jetzt hier so ein paar dreckige Söldner meinen gerade frisch renovierten Imperial Palace in Schutt und Asche legen. Oder kriegt die Durchgeknallte dann halt ihren Willen und dann kann sie halt bei Comstar halt weiter vor sich hin forschen. Ist dann halt in der Weisheit des Drachen Hugai Kurita, hat er dann gesagt, selbstverständlich, ist eine super Idee. Ihr dürft sie haben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, aber das hat natürlich auch wieder an seinem Image gekratzt.
Genau. Und dann ist er irgendwann auch gestorben. Also die Kurita sterben hier wie die Fliegen, merkt er.
Ja.
Und sein Sohn Hohiru folgt ihm nach. Der war wesentlich weniger melancholisch und weniger depressiv, aber nicht weniger wahnsinnig.
Exakt.
Und der hat sich halt quasi so ein bisschen zum Tyrannen hochgeschaukelt und hat auch versucht, immer wieder gewisse Coups noch gegen Industrie und andere Fürstentümer und so weiter durchzuführen. Die haben allerdings dann quasi so mit Shutdowns und allen möglichen Guerillataktiken immer wieder geschafft, sich da rauszuziehen. Er hat dann auch versucht, quasi das Japanische noch mehr durchzusetzen. Nämlich er hat auch gesagt, Japanisch ist die einzige Sprache im Draconis-Kombinat, die legal gesprochen werden darf. Also jeder, der dabei erwischt wurde, eine andere Sprache zu sprechen, wird sofort hingerichtet.
Sehr sympathisch.
Genau, also so voll nette Sachen, ne? Und auf jeden Fall war er irgendwann so tyrannisch, selbst für Kurita-Standards, dass ein Mitglied der Otomo, also der Hausgarden, also eigentlich seine Leibwache, ihn um die Ecke gebracht hat.
Der wurde gesprengt, richtig?
Nee. Der Drache bereinigt sich irgendwann selbst.
Genau.
Aber der Weg war frei. Der Weg war frei für
Takashi Kurita.
Genau, Onai's Favorite, der einzig wahre Koordinator. Ihn fort mit euch, wenn ihr mir nicht beipflichtet. Takashi Kurita hat miterlebt, dass quasi die unter Hohiro Kuritas puristischer Mentalität, dass die Besinnung auf die rein japanische Kultur quasi so, das ist das, was das Haus Kurita effektiv für sich gewinnen kann. Und natürlich auch vor den Hintergrund gestellt, dass es wieder mal jemand aus dem näheren Kreis eines Koordinators war, der zum Schluss zu dessen Ableben geführt hat, hat Takashi Kurita von vornherein alles, sagen wir mal, mit einem gewissen Misstrauen betrachtet. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass er als allererstes seine Palace Guard, also die Otomo, dann nochmal genauer angeguckt hat.
Ja, und er hat also einiges wieder gut gemacht, was sage ich mal, im Land. Also und hat versucht quasi die Allgemeinbevölkerung auch für sich einzunehmen, sage ich mal, indem er quasi so ein bisschen auch Zuckerbrot hingeschmissen hat quasi. Viele Edikte ein bisschen zurückgenommen hat, also nicht ganz so ultra-regressiv war und so, also sondern aber alles mit Tradition und so weiter verbunden. Also wurde dadurch, sage ich mal, beim Volk natürlich extrem beliebt aufgenommen.
Ja, dazu muss man sagen, das war so die Zuckerbrot-Version. Gleichzeitig hat er natürlich auch ganz klar gemacht, Takashi Kurita ist ein Kurita. Das heißt also, Leute, die vehement gegen ihn und seine Ideologie aufgebahrt haben, Politiker, wie auch immer, die hat er dann halt auch erschießen lassen. Ne?
Genau.
Also,
er hat dann auch einen Tisch gemacht, ne, weil er war nach wie vor natürlich ein Kurita.
Genau. Alles richtig gemacht.
Ja, und dann kam was für Takashi Kurita, was ihm überhaupt nicht in den Kram gepasst hat. Nämlich die liebe Katrina Steiner war ja an die Macht gekommen im lyrianischen Commonwealth und hat gesagt, lieber Takashi Kurita, ich biete dir den Frieden an.
Genau, vorher noch ganz kurze Fußnote dabei. Und zwar ein kleiner Name, den wir an der Stelle schon mal im Hinterkopf behalten sollten. Für wenn wir zu den Davions gingen, und zwar Mallory's World. Was war auf Mallory's World?
Oh ja, der legendäre Kampf zwischen Ian Davian und Yorinaga Kurita, denn Haus Kurita hatte Mallory's World auserkoren, um auch den terranischen Korridor etwas Kurita-freundlicher zu gestalten, um es mal so zu formulieren. Und Ian Davian, ein etwas hitzköpfiger erster Prinz, hatte sich dann in seinem Atlas den Gegnern gestellt, um den Rückzug der Davian-Truppen zu denken. Und Yorinaga Kurita hat ihn dann in seinem Warhammer in einem Engpass gestellt und dann auch getötet. Und die Kellhounds sind zwar noch angerast gekommen an deren Spitze Morgan Kell, aber sie konnten nur noch den Leichnam von Ian Davian bergen. Und damit war Yorinaga Kurita einen vermeintlich großen Sieg errungen, aber im Prinzip erst überhaupt Hanse Davian ins Rampenlicht gebracht, weil vorher war er nur zweite Garde Und Hanse Davian war damit dann der erste Prinz der Vereinigten Sonnen. Und genau. Der Fuchs ward geboren.
Genau, aber das ist viel zu viel Spotlight für Haus Davion an der Stelle. Spotlight zurück zu Haus Kurita. Takashi Kurita hat das geschafft, was viele andere seiner Vorgänger nicht geschafft haben. Und zwar einen Prinz der Vereinigten Sonnen unter seiner Regentschaft im militärischen Konflikt zu töten. Genau. Die große Rache für Kentaris war erfolgt.
Genau. Mit ein bisschen Salz in der Suppe, weil was dann natürlich noch passiert ist, war der zweite große Kampf auf Mallory's World. Nämlich Yorinaga gegen Kurita gegen Morgan Kell. Weil die Kellhounds haben festgestellt, eigentlich sind sie outnumbered. Ja, und also die Schwerter des Lichts unter der Führung von Yorinaga Kurita hätten die eigentlich weggeputzt.
Mhm.
Woraufhin Morgan Kell Yorinaga Kurita zum Zweikampf herausgefordert hat und auf nicht ganz erklärbare Weise gewonnen hat.
Oh, das lässt sich schon einfach erklären.
Genau.
Avion-Sabotage?
Plot-Armor.
Der hatte einen frühen ECM-Mech.
Genau.
Das ist einfach der Trick gewesen. Das war keine Magie, kein Voodoo, sondern einfach die Tatsache, dass er technologischen Vorteil hatte, ne?
Auf jeden Fall konnte Yorinaga Kurita ihn nicht um die Ecke bringen und hat seinen Mech komplett überhitzt und hat dann im Prinzip, ja, weil sein Mech komplett schrottreif überhitzt war im Prinzip, hat seine Schwerter aus dem Cockpit geworfen und sich ins Exil zurückgezogen.
So, genau. Das war ein weiterer Detailausschnitt aus dem, was auch in den Büchern beschrieben ist. Sehr schön in den Büchern beschrieben ist.
Ja.
Wie Hoshi schon gesagt hatte, die Vermählung der beiden Häuser, Steiner und Davion, waren dann im Prinzip das Konstrukt, was Haus Kurita befürchtet hatte. Was Takashi Kurita eigentlich so nicht vorhergesehen hatte. Er hat das Lyran Commonwealth nicht als ebenbürtig erachtet und hat es immer so ein bisschen beliebäugelt. Aber er hat Haus Davion und später ja dann auch Hanse Davion als einen würdigen Gegner gesehen. Und ja, die Verbindung zwischen diesen beiden Häusern hieß, dass Takashi Kurita doch da ein paar schlaflose Nächte hatte.
Jo.
Ja, genau. Sollen wir an der Stelle dann aufhören, weil der Rest ist im Prinzip ja das, was in den ganzen Romanen beschrieben ist. Oder sollen wir noch voranschreiten bis zur Clan-Invasion?
Ja, ich würde schon noch weitermachen, oder? Achso, zeitlich meinst du von heute, ne?
Genau. Also ich würde es einfach, sage ich mal, ein bisschen überspringen auch, ja. Ehrlich gesagt. Weil dann den nächsten Events sind wir ja sehr genau in unserer Timeline durchgegangen.
Mhm.
Also die ganze Geschichte mit Takashi Kurita, dritten Nachfolgekrieg, Haus Davion,
der
Ronin-Krieg.
Ja. Wobei ich sagen, auch wenn es jetzt vielleicht doppelt, wäre es ja dann wenigstens vollständig.
Okay, dann können wir den kurzen Abriss an der Stelle eigentlich machen, weil es lässt sich in ein paar Stichworten zusammenfassen.
Genau.
Du hast den Ronin-Krieg, ich sag mal so ein bisschen forciert durch Marcus Kurita. Das heißt also, die Freie Republik Rasalhaq ist gegründet worden aus dem, was vorher der Distrikt Rasalhaq war. Das heißt, die Rasalhaqer haben wieder aufgebahrt und diesmal mit der Unterstützung von Haus Steiner haben sie halt so einen Einfluss gehabt, dass sie sich als eigener Staat dann halt auch ausgerufen haben. Das waren halt im Prinzip die Ereignisse, die den Ronin-Krieg kurz zusammenfassen. Vierter Nachfolgekrieg ist etwas, was ja an allen Fronten gekämpft worden ist. Wir haben viele Ereignisse, die auch sich detailliert um diverse Welten kümmern, aber man muss einfach mal so sagen, es hat sich dann halt wenig getan. Also es kamen viele Scharmützel, es ist immer mal wieder ein paar Lichtjahre halt in irgendein Territorium eingedrungen worden. Der Lioness-Tamm zum Beispiel, der dadurch entstanden ist. Eine kleine Einwölbung, dann halt die halt so ein bisschen geschaffen also
die,
worden
die, ist. Die Kuritas hätten sicher viel mehr gemacht, aber Takashi Kurita hat den Fehler gemacht, sich die Wolfsdragoner zum Feind zu machen.
Genau.
Ja. Und die haben quasi dann einen Privatkrieg gegen gegen das Draconis-Kombinat auch geführt an einer Front. Und im Prinzip mit zwei Fronten war er plötzlich in einem Dreifrontenkrieg.
Ja.
Und das hat es natürlich dem Draconis-Kombinat umso schwerer gemacht, hier noch irgendwie Fuß zu fassen. Ne?
Ja, also es fehlte der Fokus an der Stelle. Also es ist viel los gewesen, aber es ist halt so dieses Main Goal, wie 150 Jahre vorher, ne, das ist, wir bremsen erst, wenn wir bei New Avalon angekommen sind, das hat halt gefehlt.
Mhm.
Mag auch damit zusammenhängen, dass halt die militärischen Mittel halt einfach nicht mehr da waren. Das ist, wie Hoshi ja schon gesagt hatte, die Verteidigung von manchen Welten, das waren dann halt nicht mehr drei Regimenter, sondern halt eine Mech-Kompanie und so ein paar Panzer, die noch im Hof stehen. Und angegriffen wurde dann halt in der ähnlichen Mannstärke. Also es war schon noch ein bisschen mehr, aber das ist einfach so von der Skalierung her, ist es wesentlich kleiner gewesen.
Genau, ja. Und das war auch die Zeit dann, wo sich im Prinzip der Sohn von Takashi Kurita immer mehr etabliert hat. Also Theodore hat sich da ja dann immer mehr in den Vordergrund gedrängt und hat im Prinzip durch seinen Coup die Yakuza zu involvieren und den Pakt, den er mit Comstar abgeschlossen hat, im Prinzip ja, sag ich mal, da dann in den Vordergrund gedrängt. Und im Prinzip das Draconis-Kombinat gerettet, ne?
Mhm.
Genau, das wollte ich gerade mal sagen. Das war ja nicht ein Coup des Selbsterhaltungswillens, sondern wirklich, die Bedrohung war klar, nachdem was Theodore Kurita in den ersten Monaten des vierten Nachfolgekrieges erlebt hat. Und er wusste, dass wenn Haus Davian und Steiner als vereinigtes Commonwealth zurückkommen, sie diesmal nichts aufhalten wird, weil die Truppen, die vorher im Liao-Raum gekämpft hatten, dann eben an die Kurita-Grenze verlegt würden. Und damit war klar, das Kronis-Kombinat braucht massiv mehr Truppen.
Mhm.
Um woher holen? Und da ist er halt auf die List verfallen, die Yakuza einzuspannen, und er ist halt nochmal einen sehr speziellen Deal eingegangen mit den Telekommunikations-Heinis.
Fangen wir doch mal an mit den Yakuza. Also Yakuza, die Mafia, die hatten einfach große Verbände von Mechs irgendwo rumstehen, oder?
Nein.
Also die hatten sicher welche, aber nicht in dieser Menge.
Genau.
Mhm. Aber was sie hatten,
das Menschenmaterial.
Genau. Extrem viel gut ausgebildete, sehr hörige Leute. Also militärisch gut ausgebildet und fanatische Kämpfer auf ihrer Seite.
Mhm.
Und aus diesen Reihen hat er im Prinzip die Ghost, also die Geisterregimenter gebildet. Theodore hat ihnen quasi Battlemechs zur Verfügung gestellt, etc. Ne?
Mhm.
Und die haben absolut, also die waren Theodore absolut bis aufs Blut hörig. Also die waren eben, also über ihre Yakuza, wie heißen die Gummis, ja?
Mhm.
Komplett hörig. Dem, nicht Koordinator, sondern wie hat er sich genannt?
Gunji no Kanrei.
Genau, Gunji no Kanrei.
Er hat sich nicht zugehört, das war sein Amt. Das war sein, genau. Ne?
Das ist, er hat ja auch dieses Underdog-Image, das hat er ja gepflegt. Ne? Das
genau,
ist, ja. Er war bei den Legion of Vega.
Er wurde dorthin strafversetzt von seinem Vater.
Genau, er wurde dahin strafversetzt, aber man muss sagen, dass diese Versetzung war im Prinzip der Grundstein von dem, was ihm später die Popularität gesichert hatte. Und zwar ist es nicht jemand gewesen, der aus der Aristokratie von oben herab, ne, in den Sword of Light halt aufgewachsen ist, von da oben dann halt geherrscht und regiert hatte, sondern er hat das von unten gelernt. Und da hat er halt auch erstens seine Connections und zweitens auch die Sympathie dann halt mitgenommen.
Genau, vor allem er hat im Prinzip den Rasa-Lagern auch ihre Freiheit garantiert, wenn sie sich um die Lyrianer kümmern. Also das war also ein bisschen gebrokert, ne?
Mhm.
Von Comstar. Also Comstar hatte da ganz tief seine Finger drinnen. Comstar hat auch Mechs geliefert.
Ja, weil die massiv. Wollten,
ja, sehr massiv, um eben die Yakuza auszustatten. Haben natürlich geschaut, dass die keine, ich nenne es jetzt mal Comstar SLDF-Mechs bekommen, sondern im Prinzip das Zeug, das Comstar eigentlich wegschmeißt, aber.
Naja, downgraded. Es waren auch Mechs, genau, dabei, die waren mit Absicht halt herunter.
Downgegraded, ja, also Doppelwärmetauscher raus, normale rein und so weiter, ne?
Genau.
Und die haben sie also in Massen geliefert, um eben auch, weil die Mündo Waterly war natürlich darauf aus, den Status quo beizubehalten. Also der war das überhaupt nicht recht, dass die Vereinigten Sonnen sich da mit den Steiners zusammentun, ja, und sie Gefahr läuft, dass Comms dann nicht die Größten auf der, im Universum sind. Ne?
Mhm. Aber auch nochmal kurz aus, jetzt nochmal aus, was in der Familie Kurita halt zu der Zeit abging. Das war ja ein Aufeinandertreffen der Ideologien. Man hat Sakashi Kurita gehabt, der durch seinen Vater Hohiro Kurita halt auch erlebt hat, wie so eine puristische Auslegung der japanischen Kultur dann halt dazu führen kann, dass das halt nicht weiter vorwärts kommt. Takashi Kurita ist an die Macht gekommen und hat da, ich sag mal so, liberalere Tendenzen eingeführt, aber auch nicht so weit, die dann halt dazu geführt hätten, dieser Grundgedanke der japanischen Ideologie zu stark verwaschen wird. Und das ist ja etwas, gerade dieser strikte Auslegung des Bushido-Kodex, in der Art und Weise, wie zu Zeiten des vierten Nachfolgekriegs und des Ronin-Krieges da halt einfach nicht teilweise mit gesundem Menschenverstand gehandelt wird, sondern einfach nur aus Gründen der Ideologie. Und was dann halt auch, muss man sagen, dann ja später bei der Clan-Invasion geführt hat, dass gerade die elitären Haus Kurita-Einheiten, die Takashi Kurita sehr nahe standen, dass die halt auch massive Verluste gegenüber den Clans bekommen haben, weil sie halt zu stark dieser Ideologie, dieser nicht-liberalen Ideologie gefolgt sind.
Richtig.
Aber ich dachte, ihm standen eher die Neueren nahe.
Theodore, also, ja.
Ja, das ist richtig. Der war auch liberaler, der hat darauf Kommunikation ausgesehen. Also er hat nicht wie halt vorher die Tendenz war, traue keinem Fremden, dann halt sich komplett abgeschottet.
Genau. Theodore hatte dann auch das Glück, dass im Prinzip das föderierte Commonwealth oder wie man es immer nennen will, ja, sich als erstes den Kapellanern zugewandt hat. Das kann man ja sehr schön in der Warrior-Trilogie nachlesen. Ne?
Mhm.
Und er hatte dabei Zeit, sich quasi ein bisschen zu stabilisieren. Ja, hat die ganzen Ghost-Regimenter ausgestattet und so weiter. Ne? Und als dann Hanse Davion und Melissa Steiner sich den Draconis-Kombinat zugewandt haben, weil sie gedacht haben, jetzt machen wir mit denen das Gleiche wie mit den Kapellanern, ne? Und knacken ihnen mal die Hälfte ihres Gebiets weg, haben sie allerdings ein bisschen auf Granit gebissen. Und
das finde ich gut.
Genau, ein bisschen hart auf Granit gebissen, weil Theodore war halt massiv drauf vorbereitet, wusste, was da abgeht, ne? Und hat im Prinzip ganz, ganz hart zurückgeschlagen in einem, so wie soll man sagen, Jump-Krieg. Nämlich er hat einfach einen Gegenangriff gestartet und ist über die Linien, die Hanse Davion gemacht hat, einfach drüber gesprungen und hat Welten dahinter angegriffen, sodass Davion sich wieder zurückziehen musste. Und irgendwann, das war dann glaube ich 30-40, irgend sowas, hat dann Hanse Davion gesagt, naja, lassen wir das lieber. Also und
war das nicht so, dass die Theodora auch Intel von unseren Kommunikationsdienstleistern bekommen hat?
Ja, das war da alles dabei. Also der hatte natürlich ein bisschen gute Intelligence, sage ich mal, und so weiter. Ne? Und hat aber auch seinen Vater gut aussehen lassen dabei, weil Theodora war schon darauf aus, dass, also Takashi Kurita, er hat zwar im Konflikt mit ihm gelegen, ja, aber er wollte jetzt nicht, dass der quasi so als Irrer dargestellt wird wie sein Vater, also wie Hohiro Kurita. Hat dann auch von Constance Kurita, die ja die Anführerin der Five Pillars, also und die Halterin der Ehre des Hauses war, ne, Takashi untersuchen lassen vom Hofarzt, und da wurde festgestellt, dass der quasi einen Schlaganfall hatte und deswegen so komisch reagiert hat in vielen Fällen. Und dann haben sie ihn quasi auf Kur geschickt und und eine Operation durchgeführt, diese Blutgerinnsel im Gehirn quasi entfernt werden und so und seine mentale Gesundheit wiederhergestellt. Und mit Ende dieses Krieges, also mit diesem Reconciliation-Krieg nach dem vierten Nachfolgekrieg, ist im Prinzip so ein bisschen ein kalter Waffenstillstand eingetreten, eine Zeit lang.
Ja, alle haben sich ausgepowert und man wartet es ist so eine gewisse Zeit der Ruhe eingekehrt. Mehr passiert okay. eigentlich im Battletech-Lore auch nicht, da kann man dann aufhören.
Genau. Ja, und alle wissen ja, was 3049 passiert.
Weihnachten.
Ja, da war so ein Junge, der ist vom Nagelring geworfen worden. Mehr genau. brauche ich nicht.
Genau.
Okay, noch eine Frage an euch. Wollen wir das beim nächsten Mal machen? Oder wollen wir das jetzt doch kurz mit drüber ranhängen und danach auf die Geschichte danach eingehen?
Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle einen Cut machen und dann ein anderes Haus besprechen. Irgendwas Einfaches, einfach gestricktes, so Haus Deiner oder so.
Na, ich würde es jetzt schon zu Ende machen, also bis wo wir aktuell sind, also von der Zeitlinie, also bis ja,
das,
zum...
Das Problem ist, vieles davon haben wir, wie Hoshi und Ona schon gesagt haben, auch anhand der aktuellen Zeitgeschichte schon erzählt, ne? Mhm. Das heißt, vieles würde sich jetzt halt auch wiederholen und im Endeffekt würde es keinen großen Nährwert mehr geben. Man kann halt nur noch jetzt eigentlich zu Ende erklären, was mit Theodoro passiert ist, was mit Takashi passiert ist, nochmal. Und was mit Horiro, mit dem Sohn passiert ist und vielleicht schon mal auch einen Blick aufs Dark Age und danach sozusagen werfen. Aber das ist nicht mehr so sonderlich viel, sagen wir es mal so. Gibt noch ein paar interessante Geschichten, keine Frage, aber es ist jetzt von der Menge der Informationen nicht mehr das Gleiche, was vorher passiert ist.
Naja, dann müssen wir es jetzt noch mit dranhängen.
Ich würde sagen, jetzt haben die Leute, die sich so ein bisschen mit Battletech beschäftigen, haben jetzt einen Eindruck bekommen, was alles vor den ganzen Romanen passiert ist und haben jetzt einen Eindruck davon, was die Beweggründe waren für bestimmte Entscheidungen, die Leute in den Romanen getroffen haben.
Genau, weil die Clan-Invasion läuft ja jetzt für alle Häuser relativ gleich ab, ne? Also genauso wie wir es eben in unserem Podcast über die Clan-Invasion halt beschrieben haben. Ja. Also da ist jetzt im Prinzip von Haus zu Haus relativ wenig Unterschied. Ja. Man kann jetzt, und wir haben eh in den Clan-Invasions-Podcast auch besprochen, eben, dass gewisse Kurita-Einheiten wie die Genyosha und so weiter natürlich an vorderster Front gekämpft haben, aber auch genauso wie die Davions, ja. Also es war jetzt da nicht wirklich viel Unterschied, ja. Und im Prinzip im Draconis-Kombinat saß halt Theodore Kurita am Drücker und sein Sohn Hohiro hat halt Ding und Joscha angeführt, genauso wie auf der Seite von den Davions halt eben Hanse Davion das Heft noch geführt hat am Anfang und dann seinen Sohn übernommen hat. Und also im Prinzip sehr, sehr ähnlich für alle.
Ja, es ist aber so, dass innerhalb der Häuser jetzt nicht mehr so große Umschwünge passieren. Also so wie vorher, dass ein Fürst tragisch ums Leben gekommen ist, natürlich ein Todes gestorben, wie auch immer. Und dadurch sich dann halt im Prinzip die ganze Ausrichtung der Kultur halt geändert hat.
Genau, also das was man vielleicht noch erwähnen kann, nach den Clan-Invasionskriegen, ja, also als auch die Clans mehr oder weniger sich konsolidiert haben, ja, sage ich mal, also nachdem diese ganze Geschichte war, die innere Sphäre Strana Match die eingenommen hat, etc., sind ja auch die Clans so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, in so eine Selbstfindungsphase gegangen. Ne? Mhm. Und da kann man vielleicht noch sagen, dass im Prinzip das Draconis-Kombinat sich sehr stark mit dem Clan Novacat, also den Novakatzen, zusammengetan hat im Prinzip. Ja? Mhm. Denen sogar, ich nenne es jetzt mal, Zuflucht gewährt hat. Ne? Ja. Und dass das halt ein bisschen auch so... Einfluss genommen hat auf die ganze innere Sphäre, wie das dann weiter abgelaufen ist, eben mit der Neugründung der Sternenliga und so weiter, also genau, was da dann alles passiert ist.
Und dass auch ein Mitglied vom Haus Kurita, den Eidmeister, oder wie er wieder heißt, genau, da bei Clan Novacat gestellt hat.
So ist es, ja.
Okay, dann hört euch den Nachfolgepodcast, den Clan-Invasions-Podcast an.
Genau, also das würde ich, genau. Also, danach, wie gesagt, das ist relativ straight für alle Häuser relativ gleich. Ja. Mhm. Also, jedes Haus geht dann auch so ein bisschen im Bund mit irgendeinem Clan ein, so ein bisschen, bis auf die Kapellaner, glaube ich. Aber gut, die Kapellaner mag eh keiner, dabei mag ich Backing-Ente so gern, aber gut. Ist halt so, ja. Also, ich glaube, die Geisterbären sind die sich ein bisschen in den föderierten Sonnen niederlassen und so. Also, es ist so ein bisschen, geht halt alles ein bisschen rum. Mhm. Und das geht halt dann so durch bis zum Dschihad, ne?
Ja, beim Dschihad werden alle wird wieder rumgebombt
Ja, beim Dschihad, den haben wir dann eh, sag ich mal, extra auch besprochen. Mhm. Da wird's dann eh, sag ich mal, ja, komplett, viele Sachen komplett hinfällig wieder, ne?
Mhm. Ein bisschen wirr.
Ja, ein bisschen wirr. Ja.
Da werden zu viele Sachen maximal umgekrempelt.
Genau.
Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen euch für heute mit dem Hause Kurita in Ruhe. Falls ihr jetzt sagt, nein, ihr wollt das alles nochmal genau hören, meldet euch bei uns. Dann schauen wir mal, ob wir da nochmal irgendwie was extra Folge machen wollen. So einen Kurzüberblick nochmal in den Zeiten, die noch kommen. Und ansonsten, habt ihr noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwas loswerden?
Unai hat euch alle lieb.
Auch schön.
Bis okay, auf die Leute dann. Auf der folgenden Liste, ne, vergiss.
Die Liste kommt dann in die Shownotes.
Genau.
Nein, was ich grundsätzlich nochmal zu Haus Kurita sagen möchte, ist, Haus Kurita wurde ja in den Anfangstagen von Battletech als der große Buhmann aufgebaut. Es war quasi, was die Nazis in Hollywood waren, war Haus Kurita in der frühen Zeit hier. Und ich finde es halt spannend, wie sich das geändert hat über die Zeit. Vor allem mit der Einführung von Theodore, dass man da eine bessere Balance gefunden hat und das Ganze nicht so eindimensional geschaffen. Und dasselbe ist auch bei den Liaos dann ein bisschen später passiert mit Sun Tzu, dass man das da auch ein bisschen relativiert hat. Und das hat die Vielfältigkeit des Universums auf jeden Fall bereichert.
Naja, gut, aber auch nur für Liao-Verhältnisse.
Ja, aber ich sag mal, vorher waren sie einfach nur wahnsinnige Mörder, ne? Und dann waren sie wahnsinnige Mörder mit einem durchaus validen Plan, ne? Das ist schon ein Unterschied, ne?
Wahnsinnige Mörder mit einem Blumenstrauß.
Genau.
Und einem verdammt guten Plan.
Mhm. Okay, gut, dann ich danke euch für die Zeit, die Expertise. Euch da draußen, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Frage, Wünsche, Anregungen könnt ihr uns gerne weiterhin zukommen lassen. Wir freuen uns auch für jede Mail, die kommt oder Kommentar. Wir lesen die alle fleißig, auch wenn wir nicht immer gleich antworten. Wir haben auch noch wir haben auch einen Vorschlag bekommen mit einem Gast, mit dem wir uns mal in Verbindung setzen sollen. Mal gucken, ob er Zeit und Lust hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Resuminasai. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.